Ja, wir haben, wie gesagt, viel Ermutigung bekommen für uns in Montabaur. Und wenn ihr mal Kraft, Freude habt, wie auch immer, könnt gerne kommen, aber vorher anmelden, weil unsere Kapazität ist schnell erreicht. Ne? Ansonsten, wir haben alle 14 Tage immer noch Hauskreis. Die kriegen wir auch mit Abstandsregeln hin, weil wir ein großes Wohnzimmer haben. Und jede Woche haben wir Gebetsstunde. Da sind wir mal zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem. Isabel und Uwe, meine Frau und ich, wir sind im Leitungsteam und freuen uns auch über manch andere, die uns dort in Montabaur tatkräftig unterstützen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für alle, die uns nicht vergessen haben. Und wir freuen uns sehr darüber. Wir haben sehr ermutigende Dinge in den letzten 2 Monaten erlebt. Ich möchte heute in Anbetracht, dass wir das Abendmahl gefeiert haben, nochmal so ein paar Gedanken zum Abendmahl beziehungsweise zu dem, was Jesus für uns getan hat, vertiefen. Es wird heute so eine Lehrpredigt werden. Ich werde viele Bibelstellen lesen mit euch. Sind bekannte Bibelstellen, aber ich freue mich einfach, dass ich sie lesen kann. Ich werde noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich für uns am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du ja die Sünde der ganzen Welt genommen hast, der Welt gestern, heute und auch morgen. Und danke, dass wir heute Morgen wieder in dein Wort hineinblicken dürfen und dass du Stärkung hast für uns, Auferbauung, Ermutigung, Tröstung oder auch Korrektur. Wir freuen uns darüber. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, öffne du uns das Wort Gottes, dass es in uns Glaube wirkt. Amen. Amen. Ja, ich habe nicht so recht ein Thema gefunden, also Glaube und Wirklichkeit und Triumph, das ist so, was mir so durch den Kopf ging. Und das Thema beschäftigt mich schon ein bisschen länger und das hat mit der Jahreslosung zu tun. Kennt ihr die noch, die Jahreslosung? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, genau. Und darum geht's. Und ich möchte einsteigen mit Hebräer Kapitel 10. Und danke, dass ihr das hier so schön an die Leinwand werfen werdet. Hebräer ist eines der längsten Briefe in der Bibel, hat sehr viele Zitate aus dem Alten Testament. Und hier ist auch eins drin im Hebräer Kapitel 10 ab Vers 35. Dort heißt es hier nach der Luther-Übersetzung: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes empfangen habt, getan habt, die Verheißung empfangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und darum geht's mir heute Morgen. Der Glaube ist. So, du weißt, du hast dein Auto ist. Du bist hier, du weißt, ich bin hier. Ist jetzt, ist Realität. Und der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist unsere Welt, in der wir uns bewegen, die Welt des Glaubens. Und das Wort Wirklichkeit, habe ich mal so gesagt, das ist eine Grundlage, eine Lebensgrundlage. Das heißt, Glaube ist für uns eine Lebensgrundlage. Ihr kennt meine alten Beispiele, ja, wenn man im Supermarkt einkauft, kauft ein Stück Butter, steht Butter drauf und dann gehst du zur Kassiererin und sagst: Hallo Kassiererin, ist da Butter drin? Können Sie mal kurz öffnen, probieren für mich? Ja, wir glauben, weil es geschrieben steht und vertrauen dem, weil die Erfahrung uns gelehrt hat, jo, das ist da drin, was draufsteht. Oder dieses andere Beispiel kennt ihr auch vielleicht noch. Ja, ihr geht zur Bank, holt euch so einen schönen Bankauszug und da stehen Zahlen drauf und dann geht ihr zum Bankberater, Bankschalter, Manager, wie auch immer und sagt, oh, hier steht dieser Betrag, können Sie mir kurz mein Geld holen? Ich will nur wissen, ob es da ist. Ja. Aber wir machen es nicht, weil wir sehen die Zahlen da drauf und wir vertrauen, dass das Geld wirklich unser ist. Das ist eine Lebenswirklichkeit, damit gehen wir um. Und genauso ist diese Lebenswirklichkeit unser Glaube, dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir feiern seinen Triumph über alles und wir wissen, er kommt wieder. Und das ist so schön. Wir haben manchmal auch anderen Glauben. Ich weiß, man kann, wenn ihr Nachrichten rauf und runter hört, dann hat man verschiedene Dinge, die man glauben kann oder nicht glauben kann. Und ich kehre dann immer wieder zurück zu meiner Lebenswirklichkeit, zu Jesus und sage, ja, ich glaube dir, was du gesagt hast. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, da steht drin, dass der Glaube unser Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Ich weiß nicht, wovor du dich gerade fürchtest, aber denn alles, was aus Gott geboren ist, das sind wir. Wenn wir an Jesus Christus glauben, sagen, Herr Jesus, sei du mein Herr, komm in mein Leben. Ich habe gesündigt vor dir und Menschen. Ich möchte, dass du mein Herr wirst, dass du in mein Leben kommst. Das Wort Gottes soll meine Richtschnur sein für mein neues Leben. Und wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist unser Glaube, unsere Lebenswirklichkeit, dass wir die Welt überwinden mit dem Triumph oder mit dem Sieg Christus. Das haben wir gefeiert. Nicht aus uns heraus. Und ich möchte als Illustration zudem eine alte Geschichte uns in Erinnerung bringen. Ihr müsst sie jetzt nicht besonders lesen oder aufblättern. Ihr kennt sie. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Und Goliath, man weiß aus der Forschung, aus der Archäologie, es gab tatsächlich solche riesigen Menschen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt zu googeln, müsst ihr mal große Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts googeln. Da sind noch Bilder von großen Menschen, diesem großen Japaner. Ja, und da gehen die Menschen bei ihm bis zur Hüfte und noch andere. Also es gibt diese großen Menschen, egal was manche Bibelkritiker hier sagen, wie groß Goliath war. Wir haben sie tatsächlich, Beweise. Und Goliath ist so ein Gigant. Der war bedrohlich, war eine Bedrohung. Genauso diese Bedrohung, die wir jetzt auch erleben. Da ist plötzlich diese Bedrohung. Ja? Und diese Bedrohung geht auf Israel zu. Und Israel ist ja auch immer so ein Bild auf die Gemeinde. Und Goliath, hier wird hier beschrieben, er hatte einen eisernen Helm auf dem Kopf, einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Ich habe mal versucht herauszukriegen, wie viel das ist. Ich bin so auf 500 Kilogramm gekommen, aber das hängt immer so von den Dingen ab, die Tabellen, die einem zur Verfügung stehen. Also da war richtig eine Bedrohung und er stellte sich hin und rief dem Herrn Israel zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herkomme. Vermag er mit mir zu kämpfen, schlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein, was aber nicht stimmt. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und zu schlagen, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und das hörten die 40 Tage morgens und abends. Und so ähnlich haben wir auch, wenn wir das Fernsehen anmachen, Nachrichten, wir haben immer die gleiche Schreckensmeldung morgens und abends. So ein Gigant ist plötzlich da. Wir können ihn gar nicht sehen. David konnte ihn sehen. Aber David begegnete ihm mit einer Glaubenswirklichkeit. Israel ließ sich hier einschüchtern. Sie hatten Angst. Eine riesige Armee, gelähmt in Angst. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es Arthur geht und anderen Pastoren, wir haben auch denken, wie geht's weiter? Ja, was sollen wir machen? Was dürfen wir noch machen? Man kann sich ja manchmal kaum bewegen. Endlich wieder Gottesdienst, aber dann nicht singen, nicht Hände, nicht umarmen. Aber immerhin, wir sehen uns Menschen aus Fleisch und Blut, nicht so vor der Flimmerkiste. Ja, wir können uns anlächeln, wir nehmen uns wahr. Das war eine schwere Zeit. In manchen Ländern ist immer noch Lockdown, darf sich die Gemeinde gar nicht treffen. In der Welt ist immer noch seit März, können wir es uns gar nicht vorstellen. Wir haben es wirklich gut, preis dem Herrn. Und wir sehen hier diese Rolle dieses Giganten. Und wir haben in unserem Leben, können wir auch Giganten haben. Sie sind auf einmal da. Und wir kriegen Angst vor ihnen. Sie jagen uns Schrecken ein. Sie haben eine Botschaft, die uns Mark und Bein gefrieren lassen. Und dann hat Gott immer einen Retter für jede Situation. Das sehen wir in der Bibel und daran glaube ich. Weil ich glaube an das, was Gott sagt. Die Lebenswirklichkeit, die Lebensgrundlage meines, deines Lebens ist das, was Gott sagt. Ja und Amen sind seine Verheißungen, seine Versprechen. Und da sagte David, da kommt David dann auf den Plan, ihr könnt das alles gern zu Hause in 1. Samuel 17 komplett lesen. Und er sagte zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwehrt? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt? Und genauso hat sich Gott gefragt, wie kann ich die Schande der Menschheit abwenden? Die in Sünde gebunden ist, in Schuld. Und er suchte auch einen Mann und er fand ihn in Jesus Christus, der für uns die Schande abgewendet hat, der für uns die Schuld abgewendet hat, an einem einzigen Tag, in einem einzigen Augenblick. Genauso wie David, weil David ist ein Vorbild auf Jesus. Dann sagt David weiter hier, seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und das möchte ich uns auch zurufen. Egal, was für ein Gigant vor deiner Tür steht, vor deiner Herzenstür, seinetwegen lassen wir nicht den Mut sinken. Nicht den Mut sinken lassen. Weil unser Glaube ist eine Lebenswirklichkeit. Wir sind in einem anderen Bereich. Wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wir haben einen Glaube, der ist ein Triumph, der ist ein Sieg, der diese Welt überwindet. Das heißt nicht, dass die Dinge in dieser Welt uns nicht angreifen. Sie greifen uns an. Sie machen uns Not und Mühe. Aber wir haben noch etwas anderes. Wir haben unseren Glauben an Jesus. Wir wissen, er ist der Triumph über alles. Und dann Vers 47 heißt es dann, dass... einen Augenblick. Und damit die ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn. Das, was wir erleben, ist eine Art Krieg. Wir können verschiedene Worte, aber wir werden herausgefordert. Und wir wissen nicht, wie wir dem begegnen mit weltlichen Dingen, aber wir wissen, wir können dem im Glauben begegnen. In dem, was Gott uns geschenkt hat. Der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben, sagt David hier. Und dann Vers 54 und also David ging ja auf den Goliath zu mit der Schleuder, das kennen wir alles und der Goliath fiel um. Und ich denke, dass manche von den Israeliten gedacht haben, wow, der steht gleich wieder auf und dann ist es aus mit David. Und ich denke, manche von den Philister haben gesagt, Goliath, komm, steh auf. Und damit alle begreifen, dass Goliath wirklich tot ist, ist David hingegangen, hat das Schwert genommen und ihm den Kopf abgeschlagen. Und dann kam dieser Ruf, es ist vollbracht. Wir dürfen begreifen, dass so wie David Goliath besiegt hat, Jesus unsere Sünde, unsere Schuld besiegt hat. Es ist vollbracht. Wir leben in einem Triumph. Wir leben nicht in Angst vor irgendwelchen Giganten, die irgendwelche Namen haben und uns in Furcht und Zittern bringen, dass manche können nachts nicht mehr schlafen deswegen. Sondern wir haben einen Triumph. Nicht aus uns, sondern durch Jesus Christus. Und damit wir verstehen, damit Israel damals verstand, es ist vorbei, hat er ihm den Kopf abgeschlagen. Damit wir verstehen, es ist vorbei, hat Jesus gerufen, es ist vollbracht und ist dann auferstanden. Jesus ist das Opferlamm für meine Sünde und Schuld, für die Sünde der ganzen Welt. Aber er hat auch einen Triumph über Mächte der Finsternis. Er hat einen Triumph über die Dinge, die mir Not machen. Er hat einen Triumph über meine eigene Anfechtung. Er ist bei mir. Er hat gesiegt. Jesus ist Sieger. Damals wie heute heißt, wird ein Befreier gesucht. Und ich glaube, wenn jetzt jemand irgendwie das goldene Mittelchen findet gegen diese Krise, die wir haben, wir würden ihn alle mit Reichtum überschütten. Ja, Befreier gesucht. Aber dann kommt die nächste Katastrophe. Wir wissen das, wir kennen die Bibel. Und Gott hat immer, für jede Phase der Menschheit, für jede Periode hat er Befreier. Aber für die Sünden der Menschheit hat er nur einen Befreier, das ist Jesus Christus. Und im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2 lesen wir, er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Das haben wir gerade gefeiert, daran haben wir uns erinnert. Aber nicht nur das, sondern auch für die der ganzen Welt. Von gestern, von heute und von morgen. So ein Triumph hält er. So ein Triumph, so eine Kraft hat sein Tod, so eine Kraft hat seine Auferstehung. Alle Sünden der Menschheit durch sein Blut getilgt. Wow. Dann schwinden die Nachrichten in dieser Welt, die werden so klein. Aber das wird groß. Und das darf in mir auferstehen. Das bedeutet kein eigenes Opfer mehr, um mich zu erlösen. Ich muss mich nicht mehr erlösen. Ich muss Gott nicht zeigen, wie gut ich bin mit meinen Anstrengungen oder mit meinen guten Taten oder vielleicht auch mit eigenen Versprechungen, sondern ich habe einen Erlöser. Und ich darf sagen, wir haben das heute Morgen gehört, Jesus ist das Ende aller Not, hast du gesagt, ne? Am Kreuz. Und das ist so. Ich darf das zu ihm bringen, wie Isabel uns das im Gebet und in der Einleitung präsentiert hat. Jesus, das ist meine Not, das ist mein Problem, das ist mein Gigant. Und es steht gegen mich, aber du bist stärker. Du räumst die Dinge aus dem Weg. Und wir haben einen, der Dinge aus dem Weg räumt. Kolosser 2, Vers 15 sagt uns, dass er einen Triumph gehalten hat. Und zwar alle Herrschaften und Gewalten. Und Sünde ist eine Gewalt. Wir hören, dass die Sünde wieder vor die Tür kommt. Die ist im Alten Testament personalisiert, entwaffnet hat. Er hat sich öffentlich an den Pranger gestellt und triumphierte über sie. Jesus hat über das, was mir Not macht, was dir Not macht, was dieser Welt Not macht, triumphiert. Es ist vorbei, hat er gesagt. Vorbei. Wir haben ein Leben in Frieden. Es muss nicht der Gigant, der kann anklopfen durchs Fernsehen, durch Radio, durch Zeitungen, durch Internet. Aber ich bin geschützt. Ich habe Frieden mit Jesus, ich habe Frieden. In der Welt habt ihr Angst. Ja, das stimmt. Aber was sagt Jesus? Ich habe die Welt überwunden. Für wie lange? Für immer. Und darf ich diesen Vers auch für mich nehmen? Ja, natürlich darf ich. Er hat uns gesagt, wir sollen feststehen, sozusagen das Feld behalten, nicht zurückweichen, sondern stehen im Glauben. Darum ist Römer 10 so wichtig. Ich bin schon in der Endkurve, aber ich habe noch eine Hausaufgabe für euch, also noch nicht weggehen. Römer 10 ist, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und das meint aktiv. Wie oft höre ich düstere Prophezeiungen über diese Krise? Wie oft höre ich dieses oder jenes? Und ich merke, das färbt auch mein Denken in eine Richtung. Aber ich sage, nein, Jesus ist, ich bekenne das, Jesus hat den Triumph gehalten. Ich darf in diesem Triumphzug mitziehen. Jesus ist mein Herr. Und das glaube ich in meinem Herzen und deswegen haben wir Abendmahl gefeiert, erinnern uns daran, dass er aus den Toten auferweckt ist. Jesus lebt, er ist hier, er hat das versprochen. Vielleicht siehst du und spürst du ihn nicht, ich sehe ihn und spüre ihn auch nicht, aber ich habe sein Wort, der Glaube, eine Lebenswirklichkeit. Er ist da, trotz Corona. Ich weiß nicht, ob er Mundschutz trägt oder nicht, könnt ihr hier mal fragen. Nein, Scherz, er ist Sieger über Corona. Er hat Triumph gehalten über alles. Und das gibt mir immer wieder diese Zuversicht, da ist noch einer, der weiß Bescheid. Der sagt nicht Halbwahrheiten oder halbe Lügen, der sagt mir die ganze Wahrheit und führt mich durch den Geist Gottes hinein. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt ist, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist Lebenswirklichkeit von der Bibel her. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das bedeutet, dass das Beste noch kommt für uns. Das Beste kommt noch. Und daran halten wir fest, daran glauben wir. Mein Leben wird nicht bestimmt von Dingen, die wir jetzt lesen, sondern mein Leben wird bestimmt von dem, was Gottes Wort sagt, was Gottes Wille ist. Manche Dinge sind jetzt schwerer umzusetzen. Du kannst jetzt kaum noch jemanden ansprechen auf der Straße. Ja, Leute haben Angst, also muss man andere Wege gehen. Gott wird diese Wege zeigen. Es geht weiter. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist das Programm Gottes jetzt. Jeder. So finde ich meine Parkplätze. Es klingt banal, aber ich bin viel unterwegs in anderen Städten und da parkt man an, ja, ich müsste ein Foto haben, damit ihr versteht, das ist in Deutschland, das ist also jetzt kein anderes Land. Und da bete ich für Parkplätze und ich kriege welche. Aber ich bete genauso aber auch, rette mich, ja, aus meinen Sünden, aus meiner Not, aber bewahre mich auch vor Corona, bewahre mich vor anderen Dingen. Weil jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gerettet bedeutet nicht nur gerettet für die Ewigkeit, sondern auch Rettung jetzt in einer Situation. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast in deinem Leben, dass du gesagt hast, Jesus, bitte rette mich, komm in mein Leben. Hier bin ich. Ich möchte dich einladen als Herrn und Heiland. Oder auch jetzt wieder ganz neu. Manchmal, und wenn ihr nochmal Herrn Samuel lest, die israelische Armee war geschockt in Angst. Da funktionierte Glaube nicht. Das war blockiert in einem Augenblick. Und es musste wieder jemand kommen und ihnen sagen, das steht, das ist das, was Gott über uns sagt. Und genauso kommt immer wieder der Heilige Geist und sagt, hey, das steht festgeschrieben, dein Wort ist fest im Himmel, das ändert sich nicht. Und das ist auch fest in meinem Herzen. Und das soll sich auch nicht ändern. Mit dem Herzen glaube ich zur Gerechtigkeit. Und hier ist die Hausaufgabe. Welcher Psalm gefällt dir am besten? Nimm dir deinen Psalm, für gerade für diese Situation, dein Lieblingspsalm und lerne ihn nochmal auswendig oder dichte ein Lied dazu, eine Melodie oder schreib ihn nochmal ab oder keine Ahnung, aber konzentriere dich, was glaubt mein Herz und lass Wort Gottes wieder hinein. Und Psalmen, da findet jeder etwas, das weiß ich. Ja, in Psalmen findet jeder etwas, für sich, auch für die Situation. Und dann bekenne ich das mit meinem Mund zur Errettung, zur Erlösung. Ich bin ein Kind Gottes. Für mich gelten die Ja- und Amen-Versprechung von Jesus. Ich weiß, Jesus ist auferstanden. Ein altes Lied heißt, blicke nur auf Jesus. Ja? Und die Welt mit ihrer Angst wird klein. Blicke nur auf Jesus. Und die Welt mit ihrer Angst wird klein. Und das ist es. Denn durch die Vergebung von Jesus, durch die Reinigung durch sein Blut und durch den Triumph, den er gehalten hat, habe ich Frieden. Frieden mit Gott, aber auch Frieden. Egal, was um mich herum ist, ich habe Frieden. Und den darf ich behalten, darum darf ich auch kämpfen. Nochmal Hebräer 11, Vers 1. Dort steht, es ist aber der Glaube, und jetzt nehmen wir das Wort eine weg und schreiben deine feste Zuversicht. Machen den Vers mal persönlich. Oder meine feste, ja? Wir ändern eine weg, meine oder deine. Ich muss deine sagen, du darfst meine feste Zuversicht. Es ist meine Glaubensgrundlage, meine Lebensgrundlage. Der Glaube ist Lebensgrundlage. Im Himmel haben wir nur Glauben. Da wird nichts anderes zählen. Ja, das ist so. Das trainieren wir hier schon. Deswegen haben wir Gottesdienst. Der Glaube ist meine Lebensgrundlage, meine feste Zuversicht. Was ich hoffe, eine Überzeugung von Tatsachen. Tatsachen sind Tatsachen, die kann man nicht wegbügeln. Ich weiß, es gibt ja so die alternativen Fakten. Ja, man versucht doch die Menschen, aber nicht Gott. Gott kann man nicht übers Ohr hauen. Tatsache ist Tatsache und das bleibt bei Gott so. Wahrheit bleibt Wahrheit, Lüge bleibt Lüge. Jesus hat am Kreuz triumphiert und das gilt für dein Leben. Das ist Tatsache. Davon bin ich, das sehe ich nicht. Ich war nicht da, du warst nicht da, aber ich habe das Wort hier und deswegen feiere ich das Abendmahl. Das ist Tatsache, er hat triumphiert. Wow. Gilt das auch für meine Not? Ja, egal welche Not du hast. Deswegen beten wir ja, weil wir wissen, das ist Tatsache. Und nochmal, Goliath ist tot. Das hat David den Israeliten vor Augen geführt und gesagt, hey, der Mann, das war's, den gibt's nicht mehr. Die Bedrohung ist ausgeschaltet. Jesus hat am Kreuz uns gezeigt, er triumphiert. Die Bedrohung der Sünde und Schuld ist für Jesus ausgeschaltet, für uns noch Existenz. Wir leben ja in zwei Welten. Aber wenn unser Glaube sich im 1. Johannes 5, Vers 4, wenn unser Glaube sich auf ihn richtet, dann ist alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das ist da draußen. Und unser Glaube ist was? Der Sieg, der die Welt überwunden hat. Geht es uns deswegen besser? Jetzt nicht, nein, weil wir leiden ja mit. Christen leiden. Ja, wir leiden mit. Das Leiden ist damit nicht ausgeschlossen, aber wir haben eine andere Stärkung für Leiden. Wir kommen besser damit zurecht. Und die Endfrage heute Morgen ist also zum Ende die Frage, worauf schaust du? Worauf willst du heute schauen, wenn du Nachrichten hörst, Zeitung liest? Worauf schaust du? Was macht dir Angst und was macht dir Freude? Was gibt dir Frieden und was nimmt dir den Frieden? Worauf schaust du? Und es gibt dieses Lied, ich sehe das Kreuz, ja? Vielleicht kannst du das singen heute Abend, ich sehe das Kreuz. Das ist der Triumph von Jesus. Und der gilt uns jetzt, für jeden. Und im Glauben weiß ich, es ist vorbei. Er hat triumphiert. Und er ist jetzt in meinem Leben. Er ist in dieser Wirklichkeit und ich bin in seiner Wirklichkeit. Und deswegen nochmal Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Fest. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit Sekundenkleber gearbeitet habt. Ihr wisst dann weiß man sehr schnell, was fest ist und nicht fest ist. Ja, das meint fest. Unlösbar. Und das ist für dich und mich. Das haben wir gefeiert. Das dürfen wir jetzt nochmal im Gebet festmachen. Das Bekenntnis. Es ist meine feste Zuversicht. Ich vertraue darauf. Und das, was kommt, steht hier drin geschrieben. Er kommt wieder. Ja. Noch eine kleine Weile. Gut, das ist jetzt vor 2000 Jahren geschrieben. Aber wir wissen ja, bei Gott ist ein Tag, ne? 1000 Jahre. Wir haben das mal umgerechnet, wie viele Sekunden das sind in. So, wir machen nichts verkehrt. Wir müssen nur auf Jesus schauen. Das haben wir heute Morgen wieder getan und das wollen wir weiter tun. Das ist meine Wirklichkeit, in der ich lebe. Alles andere ist auch da, aber nicht als Gigant, der mir Angst macht, sondern ich weiß, Jesus hat darüber triumphiert. Und das darf ich in meinem Leben bekennen. Und darf mir immer sagen, hey, Jesus, hilf mir jetzt weiter. Wie ist der nächste Schritt? Immer wieder diese Begegnung mit Jesus suchen, sagen, okay, leite und führe mich, gerade durch diese Zeiten, aber dafür ist der Heilige Geist ja da, der ist ja Spezialist dafür. Ja, er leitet uns, jeden individuell, aber er leitet uns immer so, dass wir Jesus sehen. Und das ist so gut. Und damit möchte ich schließen. Lass uns jetzt das nochmal festmachen. In einem Gebet, nicht laut, sondern einfach zum Herrn. Du kannst deine Lippen bewegen, kein Problem. Nur manchmal sprechen wir Geheimnisse mit Gott, deswegen nicht laut. Und dann sagst du, ja, das soll jetzt gelten wieder. Danke für die Erinnerung, Ermutigung. Danke für das Abendmahl. Danke, dass du Triumph gehalten hast. Danke, dass ich im Triumph lebe. Danke, dass du gezeigt hast, Bedrohungen haben ein Ende, die du bereitest. Gott macht den Bedrohungen ein Ende. Ja, manchmal hilft man durch Menschen, manchmal durch berufene Menschen, manchmal durch Engel, manchmal anders. Aber wenn Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Damit dürfen wir rechnen. Egal in welcher Situation wir sind. Aber Gott sagt, Tatsache, es ist vollbracht. Du lebst in meinem Reich, du bist mein Kind, die Zusagen gelten dir, ja und Amen. Und darauf klinken wir uns jetzt wieder neu ein im Gebet. Ich schließe dann ab.